Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Heute ist Wahlsonntag in Deutschland. Beobachter sprechen mal wieder von einer Richtungswahl, von einer Schicksalswahl gar. Und viele Christen haben sich im Wahlkampf sicher verwundert die Augen gerieben, weil sie, zumindest von den großen und etablierten Parteien, als Christen gar nicht angesprochen wurden. Ja sogar, dass der Begriff Christ oder christlich in den öffentlichen Debatten so gut wie nie erwähnt wurde. Es scheint also, als stünden wir an einer Zeitenwende, wo wir als Christen in Mitteleuropa bekennen müssen, das Christentum hat wohl endgültig als politischer Faktor ausgespielt. Und in einer solch schwierigen Lage ist es daher vielleicht wieder einmal wichtig zu betonen, dass die Zeiten, in denen Christen in Europa verfolgt oder diskriminiert wurden, noch gar nicht lange zurückliegen und auch, dass Leid und Verfolgung ursächlich mit dem christlichen Glauben zusammenhängen und man sich vor ihnen als Christ nicht zu ängstigen braucht. Prälat Professor Helmut Moll von der Erzdiözese Köln wird uns diese Zusammenhänge heute erläutern. Er hat sich das Martyrologium des 20. Jahrhunderts zur Forschungsaufgabe gemacht und alles zu seinem mittlerweile 1500 Seiten starken Lebenswerk erzählt er uns gleich im Gespräch mit Berthold Pelster.
Herr Prälat Moll, wie sind Sie zu dieser Aufgabe gekommen?
Im Jahre 1994 hat Papst Johannes Paul II. Den Auftrag für die ganze Welt erteilt, die Glaubenszeugen des 20. Jahrhunderts zusammenzustellen. Und da ich zu jener Zeit Konsultor an der römischen Kongregation für die Heiligsprechungen war, hat die Deutsche Bischofskonferenz entschieden, dass mir diese Aufgabe zufallen soll, weil sie wusste, dass ich bereits langjährige Erfahrungen auf diesem Gebiet hatte.
Häufig ist es ja so, Menschen, die sich einer Religion zuwenden, die versuchen, eine heile Welt zu finden, sind auf der Suche nach einem Heilsbringer. Jesus Christus, die zentrale Figur des christlichen Glaubens, wird ja auch als Heiland bezeichnet. Aber wenn sie sich dem Christentum zuwenden, werden sie sehr schnell mit dem Kreuz konfrontiert, mit dem Leiden. Die Jünger in der Nachfolge Jesu Christi werden ebenfalls häufig mit dem Leiden konfrontiert. Wie ist diese Spannung zu verstehen? Wie kann man das erläutern?
Jesus Christus ist zwar der Heilbringer und Erlöser, aber seine Botschaft ist wie ein zweischneidiges Schwert. Die einen reiben sich an ihm und kommen zu Fall, die anderen übernehmen sie und werden erlöst. Schon im Neuen Testament heißt es, haben sie mich verfolgt, dann werden sie auch euch verfolgen. Der Knecht steht nicht über dem Meister. Es gehört zum Wesentlichen des Christlichen, dass der christliche Glaube verfolgt wird. Das haben wir bei Christus selber erlebt, der am Kreuz geendet hat. Das haben wir bei dem Diakon Stephanus, dem ersten Märtyrer der Kirche, gesehen. Er hat den Juden gesagt, dass das Alte Testament auf Christus hin zu lesen ist. Aber sie haben ihm nicht geglaubt, haben Steine aufgehoben und haben ihn gesteinigt.
Aber das ist ja nicht einfach zu verstehen, dass zu einer Religion das Leiden so zentral dazugehört. Das war selbst für die engsten Vertrauten Jesu Christi nicht leicht zu verstehen. Ich denke da an den Apostel Petrus, der in dem Moment, wo Christus zum ersten Mal von seinem Leiden und Sterben gesprochen hat, heftig protestiert hat und gesagt hat, das darf nicht geschehen, Herr.
Die Apostel haben erst nach und nach verstanden, was der gesamte Inhalt der Botschaft Christi war. Christus war nicht ein König nach irdischer Art. Christus war auch nicht ein weltlicher Herrscher, sondern er war der Erlöser der ganzen Welt. Und das Alte Testament sagt schon durch die Propheten, dass der Erlöser wird leiden müssen.
Also man hätte es wissen können, die Apostel hätten es wissen können aus dem Alten Testament heraus, wo eben darauf schon hingedeutet wird, zumindest in einigen Stellen.
Die Apostel haben natürlich das Alte Testament vor Augen gehabt, aber sie waren vielleicht von der Gestalt Jesu Christi so erschüttert, aber auch so geblendet, dass sie nur bestimmte Gesichtspunkte herausgelesen haben. Erst nach und nach erfahren die Jünger auch in den Leidensweissagungen, dass ihr Erlöser wird leiden müssen. Leiden müssen für die Sünden der Menschheit, für die Folgen der Erbsünde und dass er am Ende von den Toten auferstehen wird. Deshalb ist das Leiden eine Grundkategorie, die zum christlichen Glauben wesentlich dazugehört.
Und das gilt dann auch für die Jünger Jesu Christi, für diejenigen, die dem Weg Jesu nachfolgen.
Fast alle Apostel bis auf Johannes haben den Tod als Blutzeugen erlitten. Sie sind nicht eines natürlichen Todes gestorben, sondern sie sind gewaltsam gestorben. Sie haben aber Zeugnis für Christus abgegeben, und im Zeugnis ablegen für Christus waren sie bereit, die natürliche Todesfurcht zu überwinden und Christus im Martyrium zu folgen.
Paulus sagt an einer Stelle in einem seiner Briefe, er hat die Aufgabe, das Kreuz Jesu zu verkündigen und die Auferstehung natürlich, aber das Kreuz sei für viele ein Anstoß, ein Ärgernis oder auch eine Torheit, ein irrwitziger Gedanke sozusagen, der mit der Vernunft eigentlich nicht übereinstimmt. Und so gab es auch Tendenzen dann in der frühen Christenheit, das Kreuz auszublenden, das Leiden abzuschwächen, um zu interpretieren.
Das Kreuz Christi ist das Zeichen der Erlösung. Das Kreuz soll nicht um seine Kraft gebracht werden, sagt Paulus. Es darf nicht entleert werden. Die Heilsbotschaft ist keine billige Bürgerromantik, sondern hat es mit dem Wesentlichen des Christlichen zu tun. Aber die ersten Christen sind fast alle als Märtyrer gestorben, sei es in Rom unter Nero, unter Claudius, unter Hadrian oder im zweiten Jahrhundert dazu. Und die Kirche war bis zu Konstantin immer eine verfolgte Kirche. Sie war eine Minderheit, aber die Menschen haben gespürt, dass ihnen der Glaube heilig ist und sie deshalb bereit sind, für ihren Glauben auch Nachteile in Kauf zu nehmen. Die Märtyrerkirche bis hinauf zu Konstantin dem Großen hat der Kirche auch das gebracht, was Tertullian sagte, dass das Blut der Christen zum Samen für neue Menschen werden wird, die Christen werden. Und das war die große Explosionskraft des christlichen Glaubens, dass sie mit ihrem Leben Zeugnis gaben bis zum Vergießen des Blutes.
Die Märtyrer sind damals sehr verehrt worden. Es ist eine richtige Kultur, Erinnerungskultur entstanden, um dieses Glaubenszeugnis für die nachfolgenden Generationen zu bewahren.
In der Zeit zwischen Christus und Konstantin haben wir viele Verfolgungsepochen erlebt. Wir haben erlebt, dass die Christen geprüft wurden, ob sie bereit sind, für ihren christlichen Glauben auch Nachteile in Kauf zu nehmen. Und sie waren bereit, nicht nur Nachteile, sondern sogar ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Unser christlicher Glaube ist nicht etwas für Leute, die nur eine bürgerliche Romantik suchen, sondern der christliche Glaube verlangt den ganzen Menschen, und er muss bereit sein, für seinen christlichen Glauben auch Konsequenzen zu ziehen, bis zum bitteren Tod, bis zum Vergießen des Blutes.
Diese Christen, die ihr Leben hingegeben haben als Zeugnis für ihren Glauben, wurden dann als Märtyrer bezeichnet. Woher stammt dieser Begriff?
Das Wort Martys kommt aus dem Griechischen und heißt Zeugnis geben. Auch Christus ist der treue Zeuge, wie es in der geheimen Offenbarung des Johannes heißt. Zeuge sein heißt, für die Wahrheit einstehen, für den christlichen Glauben Zeugnis geben und bereit sein, auch die Diskriminierungen und Verfolgungen zu ertragen, die nicht ausbleiben. Am Anfang war der Begriff Zeugnis auf das Wort Zeugnis begrenzt. Es wurde aber bald im zweiten Jahrhundert immer mehr zum Tatzeugnis, sodass der, der Christus in der Predigt oder in seinem Leben verkündete, auch bereit war, für ihn bis zum Äußersten und bis zum Innersten zu gehen, nämlich bis zum Martyrium.
Gab es bestimmte Kriterien, die erfüllt sein mussten, damit ein Märtyrer auch als Märtyrer galt?
Wir schauen auf das erste Beispiel, auf Christus selber. Er ist eines gewaltsamen Todes gestorben. Auch der erste Märtyrer der Kirche, nämlich der Diakon Stephanus, ist eines gewaltsamen Todes gestorben, sodass zur Definition eines Glaubenszeugen gehört, dass er nicht eines natürlichen Todes stirbt, sondern gewaltsam von außen her diesen Tod erleidet. Nicht, dass er sich selber umbringt oder dass er durch andere dazu motiviert wäre, sondern dass er bereit ist, den gewaltsamen Tod auf sich zu nehmen durch die vielfältigen Formen, die ein facettenreiches Martyrium kundtun. Zweitens, der Blutzeuge kann nur Märtyrer heißen, wenn er Zeugnis für Christus gibt, für seinen Erlöser, für seinen Heiland. Das Zeugnis kann hundertfach verschieden sein, aber er muss Zeugnis für den christlichen Glauben geben. Und das Dritte ist, wie bei Christus, wie bei Stephanus, die Bereitschaft, für dieses Zeugnis vorzeitig, frühzeitig den Tod zu erleiden. Also die Bereitschaft zu sterben, auch wenn man noch jung ist und noch viele Jahre nach normalen Maßstäben zu leben hätte.
Wie gewinnt man denn die Kraft zu solch einem Zeugnis, zu solch einem Blutzeugnis?
Das kommt nicht allein aus der Kraft des eigenen Vermögens, sondern die Blutzeugen hatten einen festen Glauben, eine starke Hoffnung, eine glühende Liebe, sodass sie bereit waren, für dieses einmal Erkannte auch den Tod zu erleiden. Der Glaube musste so stark sein, dass er auch die natürliche Todesfurcht hat überwinden lassen. Sie mussten bereit sein, eine glühende Gottesliebe zu haben, sodass sie am Ende auch in der Lage waren, für diesen Glauben zu sterben.
Sie sprechen von einem glühenden Gottesglauben. Woran entzündet sich denn solch ein Gottesglauben? Sind es andere Zeugen, die dafür verantwortlich sind, dass so ein brennender Glaube entsteht?
Die Apostel hatten gespürt, dass Jesus nicht irgendeiner der Propheten ist. Er ist mehr als jeder der Prophet des Alten Testamentes. Er ist mehr als Salomo. Er ist mehr als Jona. Er ist nicht irgendein Schriftgelehrter, der da herangekommen ist, sondern die Apostel merkten, dass das wirklich der Erlöser der Welt war, für das es sich lohnt, das Leben hinzugeben. Und deshalb waren sie begeistert, fasziniert. Die Apostel haben alles abgegeben, Frau und Kinder, Beruf und ihre Herkunft, um Christus nachzufolgen und waren am Ende auch in der Lage, für Christus den gewaltsamen Tod zu erleiden.
Welche Rolle spielt dabei der Glaube an die Auferstehung Jesu Christi? Denn durch die Auferstehung ist ja eine Perspektive eröffnet, die über den eigenen Tod hinausreicht.
Die Auferstehung ist die Beglaubigung des Zeugnisses Christi auf Erden. Die Jünger haben gespürt, was der Herr gesagt hat, das ist nicht irgendein blinder Köhlerglaube, sondern das ist die Erfüllung des Glaubens an die gesamte Heilsbotschaft. Sodass die Auferstehung für sie eine Bestätigung war, dass dieser Christus wahrhaftig der Erlöser der ganzen Welt war.
Herr Prälat Moll, so zieht sich also eine Kette von Zeugen des Glaubens durch die vielen Jahrhunderte bis hinein ins 20. Jahrhundert, mit dem Sie sich besonders beschäftigt haben. Es heißt, das 20. Jahrhundert sei das Jahrhundert der Märtyrer gewesen und vielleicht das blutigste und grausamste Jahrhundert der ganzen Menschheitsgeschichte. Was können Sie sagen über das 20. Jahrhundert?
Das 20. Jahrhundert war weniger ein Jahrhundert des menschlichen Fortschritts. Es war auch weniger ein Jahrhundert der Menschlichkeit, sondern ein Jahrhundert der totalitären Ideologien, der Zerwürfnisse unter den Völkern und auch des Abfalls von Gott. In der Tat war das 20. Jahrhundert dasjenige Jahrhundert, das die meisten Glaubenszeugen in der gesamten Kirchengeschichte hervorgebracht hat. Wir denken an den Nationalsozialismus in Mitteleuropa. Wir denken an den Kommunismus unter Stalin, aber auch unter Tito in Jugoslawien. Wir denken an die kommunistischen Regime in China, in Nordkorea und in vielen anderen ost- und südostasiatischen Ländern. Wir denken aber auch an die Christenverfolgung in Mexiko und an die Christenverfolgung in Spanien. Deshalb ist dieses Jahrhundert ein Jahrhundert voller Blutzeugen gewesen. Und der aus der Nähe von Auschwitz kommende Papst Johannes Paul II. Hat gesagt, die heutigen Menschen hören mehr auf Zeugen als auf Bücher, auf Argumente, auf rationale Argumente. Und diese Zeugen sollen den heutigen Menschen Vorbild sein, dass sie den Glauben an Gott wiederfinden.
So dass sich also die Kette der Zeugnisse fortsetzt bis in unser 21. Jahrhundert hinein. Herr Prälat Moll, vielleicht können Sie mal zwei oder drei Beispiele dieser Glaubenszeugen aus dem 20. Jahrhundert vorstellen.
Das deutsche Martyrologium besteht aus vier großen Gruppen. Die erste und die für die meisten Menschen wichtigste Gruppe ist die Zeit des Nationalsozialismus. Hitler und die nationalsozialistische Ideologie wollten den ganzen Menschen. Und weil sie den ganzen Menschen wollten, wollten sie auch seine Seele. Und die großen Glaubenszeugen, die wir in dieser Zeit haben, die in dem zweibändigen Hauptwerk Zeugen für Christus zusammengestellt sind, das sind 400 Frauen und Männer, die für diesen Glauben gestorben sind. Nicht nur die Karmelitin Edith Stein, sondern auch der siebenfache Familienvater Nikolaus Groß, die Mitglieder der Weißen Rose, vor allen Dingen Willi Graf aus dem Rheinland. Wir haben großartige Zeugnisse auch aus der Ökumene, die Märtyrer der Lübecker Christenheit, den Freiburger Kreis, den Kreisauer Kreis, Jesuitenpater Alfred Delp, auf evangelischer Seite Dietrich Bonhoeffer. Es sind großartige Vorbilder, die auch den Menschen von heute vieles sagen können, warum der Glaube sinnvoll und richtig ist.
Und was kann man jetzt in dem Martyrologium über diese Menschen lesen? Sind es die Lebensgeschichten oder vielleicht vielmehr die Sterbensgeschichten dieser Menschen? Was findet
der Kölner Leser? Erzbischof Joachim Kardinal Meissner hat, als er mir diese Aufgabe für die Bischofskonferenz übertrug, gesagt, wir wollen spirituelle Lebensbilder, nicht nur nüchterne und trockene Lebensbilder, sondern aus welchen christlichen Grundlagen haben sie gelebt? Aus welcher Motivation haben sie Zeugnis gegeben in einer Zeit der dunklen Mächte, sodass sie etwa aus der Heiligen Schrift gelebt haben, aus der Eucharistie gelebt haben? Sie haben aus einer tiefen marianischen Spiritualität gelebt. Und dieses herauszustellen, war meine Aufgabe als Herausgeber des Deutschen Martyrologiums, der ich selber 80 Lebensbilder selber geschrieben habe, zum Teil die schwierigsten, aber zusammen mit über 160 Fachleuten, wo wir versucht haben, den Menschen von heute zu sagen, das sind authentische Vorbilder, an die könnt ihr euch halten.
Das heißt, in diesem Buch wird dann deutlich, woraus diese Menschen ihre Glaubenskraft gezogen haben. Aus der Heiligen Schrift, aus dem Gebet.
Aus den Sakramenten.
Aus den Sakramenten, nicht zu vergessen.
Nicht wahr? Aus einer geistlichen Lebensführung. Aus den drei göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe. Wir haben aber nicht nur die großen Glaubenszeugen aus der Zeit des Nationalsozialismus, sondern auch etwa 100 Glaubenszeugen aus der Epoche des Kommunismus. Und da haben wir drei verschiedene Gruppierungen. Einmal die Opfer in Russland, in der Sowjetunion unter Stalin, die sogenannten Russlanddeutschen oder auch Volksdeutschen genannt, darunter zwei Bischöfe, viele Priester, Laien, die haben unter diesem sowjetischen Regime gelitten und waren bereit, bis in die Gulags zu gehen oder auf die Solowetzki-Inseln, um für Christus Zeugnis zu geben bis zum Tod. Wir haben die Donauschwaben, die in dem damaligen Jugoslawien gesiedelt sind und die dort unter Tito grausam misshandelt und umgebracht worden sind. Und wir haben deutsche Zeugen, wie der Benediktinerabt Graf Neiperg, der in Serbien eines gewaltsamen Todes gestorben ist, sind. Wir haben jetzt kürzlich auch zwei deutsche Priester, die im kommunistischen Albanien gewirkt haben und dann unter Enver Hoxha gewaltsam umgebracht worden sind.
Wie gewinnen Sie Ihre Informationen über solche Glaubenszeugen?
In Deutschland gibt es 27 Bistümer, darüber hinaus über 10 Visitatoren für die Gebiete von Südosteuropa. Und diese Personen habe ich alle kontaktiert, habe ihnen gesagt, dass der Papst ein Martyrologium des 20. Jahrhunderts will und habe ihnen die 3 Kriterien genannt und sie dann aufgefordert, in ihren Archiven nachzusehen, bei ihren Landsleuten nachzuforschen, welche Personen die 3 Hauptkriterien erfüllen und sie dann auch gebeten, die entsprechenden Entwürfe für die Lebensbilder zu erstellen.
Und bei Ihnen auf dem Schreibtisch fließt dann alles zusammen?
Ja.
Sie wählen aus oder?
Das heißt, alles, was aus den 27 Bistümern kommt, was aus allen Ordensgemeinschaften männlicher und weiblicher Provenienz kommt, was aber auch aus den Studentenverbindungen kommt oder auch was von den Visitatoren kommt, die ja besonders mit Kirche in Not verbunden sind, alles das kommt dann schließlich in die Zentrale nach Köln. Und dort werden dann die einzelnen Lebensbilder überprüft, ob sie die 3 Hauptkriterien erfüllen, ob sie historisch exakt gearbeitet sind, ob die Spiritualität der Lebensbilder nachweisbar ist. Und wenn das alles erfüllt ist und die Bistümer sagen, das sind unsere Glaubenszeugen, dann wurden sie aufgenommen. Die erste Auflage ist im November 99 Papst Johannes Paul II. Persönlich überreicht worden. Er war sehr ergriffen davon, weil er spürte, die Deutschen sind nicht nur Täter, sie sind auch Opfer. Und sie haben über 720 in der ersten Auflage, die aufgenommen worden sind. Inzwischen liegt eine 4. Auflage vor mit 84 neuen Namen aus allen 4 Bereichen, sodass das Martyrologium wächst und wächst. Inzwischen liegt eine italienische Übersetzung vor, eine amerikanische ist auf den Weg gebracht und so versuchen wir den Menschen von heute diese glaubwürdigen Vorbilder vorzustellen.
Und diese Arbeit findet nicht nur in Deutschland statt, es gibt nicht nur ein deutsches Martyrologium, sondern Sie haben Kollegen in verschiedenen anderen Ländern, die eine ganz ähnliche Arbeit machen.
Mit fast allen bin ich im Kontakt, vor allen Dingen mit denen, die geografisch an Deutschland grenzen. Das niederländische Martyrologium ist im Jahre 2008 erschienen, das österreichische Martyrologium im Jahre 2000, das slowenische Martyrologium ist erschienen. Wir haben einen Teil des spanischen Martyrologiums, des italienischen Martyrologiums. Hier in Amerika ist ein Martyrologium entstanden. Wir haben ein kroatisches, das ich zurzeit bearbeite. Sodass es eine weltweite Aufgabe ist, die Glaubenszeugen des 20. Jahrhunderts dem Vergessen zu entreißen. Aber nicht nur für uns Nationalsozialismus und Kommunismus, sondern wir haben auch das Reinheitsmartyrium, wo junge Mädchen durch unsittliche junge Männer missbraucht und umgebracht worden sind, oder auch erwachsene Frauen, Ordensfrauen, Mütter von unsittlichen Männern in eindeutiger Weise angesprochen und schließlich missbraucht und umgebracht wurden, die wir dann im Martyrium Puritatis zusammengestellt haben.
Also auch das ist ein Glaubenszeugnis, ein Zeugnis für den hohen Wert des menschlichen Lebens, den man nicht einfach missachten darf.
Nein.
Und billig behandeln.
Der Leib des Menschen ist ja nicht eine Ware, die man kaufen oder verkaufen kann, sondern der Leib des Menschen ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und wer diesen Leib zerstört, zerstört seine Seele und missbraucht den ganzen Menschen, sodass auch dieses Martyrium als Martyrium anerkannt werden muss.
Insgesamt, nach Ihrer Darstellung, ist so eine große Wolke von Zeugen zusammengekommen. Das ist ja auch ein Bild aus der Bibel. Sie haben auch schon das Wort von Tertullian erwähnt. Das Blut der Märtyrer ist der Same für neue Christen. Und Das kann auch heute noch gelten, dass also durch dieses Glaubenszeugnis Menschen von heute angesteckt werden, einen lebendigeren Glauben zu entfalten. Und vielleicht kann das auch positive Früchte tragen für ein neues Wachstum vielleicht der Kirche.
Papst Benedikt XVI. Wird nicht müde, daran zu erinnern, dass ein neuer Frühling in die Kirche kommt, auch durch das Martyrium. Denn der Christ soll keine Angst haben vor dem vorzeitigen Tod. Wenn er von seinem Glauben überzeugt ist, ist er auch bereit, für seinen Tod einen Preis zu zahlen. Und wir erleben es ja jede Woche neu in den Medien. Freilich, die westlichen Medien schweigen oft die Christenverfolgungen aus. Sie wollen lieber ein bürgerliches Leben führen und den Menschen etwas vorgaukeln, was gar nicht besteht. Aber viele Medien wissen davon, dass auch heute im Sudan, in Rhodesien, in Nigeria, in vielen anderen Ländern, in Eritrea, in Ägypten, der christliche Glaube verfolgt wird. Und derjenige, der bereit ist, öffentlich Zeugnis zu geben, dass er mit großen Verfolgungen zu rechnen hat, bis hin zum Tod. Wir erleben auch in Asien eine neue Welle der Christenverfolgungen. Nicht nur in China, in Vietnam, in Birma, in Indien, wo Hindus fanatisiert sind und den christlichen Glauben zu zerstören versuchen, indem sie die Christen umbringen, die Kirchen zerstören und ihre Gefäße profanieren.
Gibt es denn auch Möglichkeiten, diese Verfolgung und Unterdrückung von Christen heute zu unterbinden, etwas dagegen zu unternehmen? Gehört das auch mit zum Gedanken des Martyrologiums vorzubeugen, dass so etwas passiert?
Zunächst ist es so, dass in Westeuropa diese Phänomene kaum bekannt sind. Wenn immer ich Vorträge in ganz Deutschland halte, sagen die Leute, das haben wir noch nie in einer Zeitung gehört, was sie da sagen. Sodass erst einmal eine Aufklärungskampagne stattfinden muss, damit die Menschen spüren, der christliche Glaube ist nicht wie hier im Westen noch eine frei verfügbare Masse, sondern viele Länder sind heute in der Christenverfolgung und wir müssen alles tun, damit eine Bewusstseinsbildung geschieht und die Menschen spüren, christlicher Glaube hat es auch mit Konsequenzen zu tun. Natürlich soll man nicht das Martyrium suchen. Das hat schon die alte Kirche gewusst. Aber wenn der Gegner es darauf abgesehen hat, soll der Christ bereit sein, für diesen Glauben auch den Tod zu erleiden.
Das war Weltkirche aktuell. Über das Wesen des christlichen Martyriums und das Martyrologium des 20. Jahrhunderts haben wir heute mit Prälat Professor Helmut Moll gesprochen. Die große Dokumentation gleichen Namens können Sie bei Prälat Moll selbst bestellen, und zwar unter Telefon 0221 1642 3724. Hinweisen möchte ich auch noch auf eine neue Publikation von Kirche in Not. Rechtzeitig zum Erzengelfest am kommenden Dienstag gibt das Hilfswerk ein kleines Faltblatt mit Kalender für das Jahr 2010 heraus, auf dem auch ein Gebet zum heiligen Erzengel Michael abgedruckt ist. Kirche in Not lädt alle Gläubigen ein, dieses Gebet, das in früheren Zeiten täglich nach jeder heiligen Messe von den Gemeinden gebetet wurde, neu für sich zu entdecken, zum Beispiel als Schutzgebet für die eigene Familie, die Gemeinde oder das Vaterland. Beziehen können Sie es wie gewohnt telefonisch unter 089 64 24 888 und die 0. oder per E-Mail an info@kirche-in-not.de. Und weil der heilige Erzengel Michael auch der Schutzpatron Deutschlands ist und wir ja heute eine so wichtige Wahl vor uns haben, werde ich Ihnen den Text dieses Gebetes zum Abschluss unserer Sendung einmal vorbeten. Und wer sich noch an den Text erinnert, ist jetzt herzlich eingeladen, mitzubeten. Mein Name ist Volker Niggewöhner. Ihnen allen wünsche ich einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche. Heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im Kampfe. Gegen die Bosheit und die Nachstellungen des Teufels sei du unser Schutz. Gott gebiete ihm. So bitten wir flehentlich. Du aber, Fürst der himmlischen Herrscharen, stürze den Satan und die anderen bösen Geister, die zum Verderben der Seelen die Welt durchstreifen, mit der Kraft Gottes hinab in den Abgrund der Hölle. Amen.